SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. April 1978. Der Bundestag verabschiedet das Antiterrorgesetz.
Überlegen Sie sich, wie wollen Sie sich aus dieser Situation befreien?
Es geht um die Frage Freiheit oder Sicherheit.
Es ist nie die absolute Freiheit einerseits und auch nie die absolute Sicherheit andererseits.
Werfen Sie die Pistolen in den Hof, nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie einzeln heraus.
Professor Christoph Gusi,
Hochschullehrer für öffentliches Recht, Verfassungsrecht an der Uni Bielefeld,
blickt mit uns auf Gesetze, die bis heute gültig sind, deren Geschichte aber zurückreicht in eine Zeit, als der Rechtsstaat an seine Grenzen stieß.
Je länger Sie warten, desto stärker werden unsere Kräfte.
Sommer 1972. Die Polizei hat ein Versteck der Roten Armee-Fraktion umstellt. Eine Kamera läuft mit.
Kommen Sie doch heraus, was wollen Sie da drin?
Am Ende werden Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und Holger Mainz verhaftet. Drei führende Köpfe der RAF. Verhaftung nach Verhaftung in diesem Sommer.
7. Juni, Gudrun Enzlin. 9. Juni, Brigitte Mohnhaupt. 15. Juni, Ulrike Meinhof.
Die gesamte Führungsriege der sogenannten ersten RAF-Generation sitzt im Sommer 1972 hinter Gittern. Laut Anklageschrift sollen sie
heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln insgesamt 4 Menschen getötet und mindestens 54 Menschen zu töten versucht haben.
Es war damals kaum möglich zu entscheiden, welches Mitglied der RAF denn nun an welcher Straftat beteiligt war oder welchen Anschlag auch immer vorbereitet hatte.
Wenn hinter einer Straftat ein Kollektiv steht, wer ist dann zu bestrafen?
Paragraph 129a Strafgesetzbuch, Bildung einer terroristischen Vereinigung.
Wer Mitglied der RAF ist, ist mitverantwortlich für alle Straftaten. Das war der Grundtenor des 129a.
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. In einem Rechtsstaat schwierig. Der neue Paragraph soll zudem auch Sympathisanten abschrecken. Schon wer Propagandamaterial der RAF verteilt, kann jetzt bestraft werden.
Mach kaputt, mach alles kaputt, mach.
Bekenner schreiben nach dem Sprengstoffanschlag auf das US-Hauptquartier in Frankfurt am Main.
Wir fordern die Einstellung der Bombenangriffe auf Vietnam. Wir fordern den Abzug der amerikanischen Truppen aus Indochina.
Sie wollen bitte sehen, dass unter jungen Leuten in den 70er Jahren bis zu 20% der Bevölkerung, jedenfalls hinsichtlich einzelner Ziele der RAF, gewisse Sympathien zeigten.
1974. Der inhaftierte Terrorist Holger Mainz tritt in den Hungerstreik und stirbt.
In mehreren Städten der Bundesrepublik kam es nach der Todesnachricht zu Demonstrationen. 800 Personen protestierten in West-Berlin gegen die Haftbedingungen der Bader-Meinhof-Gefangenen.
Klassenkämpfe entfalten, das Proletariat organisieren, mit dem bewaffneten Widerstand beginnen, die Rote Armee aufbauen.
Letztlich ist die RAF mit diesem Programm jedoch gescheitert.
Als die RAF immer brutalere Mittel anwendete. Kurz gesprochen, die RAF verspielte also ihren gewissen Sympathiebonus selbst.
Ministerialdirigent Dr. Heuer aus dem Bundesinnenministerium in Bonn.
Ja?
Mit wem spreche ich?
Kommando Holger Mainz.
April 1975. Die RAF hat die deutsche Botschaft in Stockholm besetzt und 12 Geiseln in ihre Gewalt gebracht. Die Geiselnehmer fordern die Freilassung inhaftierter RAF-Mitglieder.
Wir werden jetzt jede Stunde einen Botschaftsangehörigen erschießen. Und wenn das Gebäude gestürmt wird, werden wir das Gebäude sprengen.
Die Bundesregierung hat beschlossen, nicht auf ihre Forderungen einzugehen.
Furchtbar, die Botschaft ist soeben in die Luft gesprengt worden. Die Personen sind alle noch drin. Es brennt im Dritten.
Die Terroristen sind mittlerweile im Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim untergebracht. Der Verdacht, die Inhaftierten selbst steuern den Terror draußen. Als Boten dienen dabei ihre Anwälte.
Es war damals eine Situation, in der man davon ausgehen musste, dass Rechtsanwälte ihre Verteidigungsrechte in gewisser Weise missbrauchten.
Per Gesetz sollen verdächtige Anwälte vom Verfahren ausgeschlossen werden. Kontrollen werden eingeführt.
Am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand mit erhobenen Händen.
Der Anwalt, der sich hier über seine Durchsuchung vor Gerichtsbeginn beschwert, heißt Otto Schily. Er wird später noch eine große Karriere machen.
Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld.
Dazwischen sagen.
Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender.
Aber ich möchte Sie bitten.
Tatsächlich ist der Generalverdacht, unter den die Anwälte gestellt werden, rechtlich problematisch. Der Ausschluss einzelner Wahlverteidiger aus dem Verfahren führt dazu, dass Pflichtverteidiger an ihre Stelle treten. Mit ihnen jedoch verweigern die Inhaftierten die Zusammenarbeit, sodass sie zum Teil ohne Anwalt im Prozess stehen.
Zahlreiche Kritiker gingen davon aus, mit solchen und ähnlichen Gesetzen würde der Rechtsstaat genau das tun, was die RAF wollte. Sie wollte den Staat als scheinbaren Rechtsstaat demaskieren und sieh einer an, in der Auseinandersetzung mit der RAF ließ der Staat dann auch einige rechtsstaatliche Masken fallen.
Man kann mir doch nicht zumuten, als Verteidiger eine Verteidigung weiterzuführen, wenn ich jederzeit gewärtig sein muss, dass meine Gespräche mit dem Mandanten abgehört werden und dass in dieses Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Verteidiger in dieser Form eingebrochen wird.
Tatsächlich wurden illegal Gespräche zwischen Verteidigern und Inhaftierten abgehört. Der Staat hatte seine eigenen Regeln gebrochen. Frühling 1977.
Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden.
Sommer 77.
Auf Jürgen Ponto, einer der bedeutendsten deutschen Bankiers, ist heute Nachmittag ein Attentat verübt worden.
Deutscher Herbst.
An einer kleinen Straßeneinmündung liegen neben den zerschossenen beiden Mercedes-Limousinen vier Leichen auf der Straße.
Fahrer und Geleitschutz des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer.
Dr. Hans-Martin Schleyer ist offensichtlich nicht getötet worden, sondern von den Terroristen entführt worden.
Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu.
Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden, aber Sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance.
Ein Verkehrsflugzeug der deutschen Lufthansa ist heute Nachmittag auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt entführt worden.
Entweder 14 RAF-Häftlinge werden entlassen oder Schleyer stirbt und das Flugzeug wird gesprengt. In dieser Zeit wird erneut ein Antiterrorgesetz verabschiedet, das
Kontaktsperregesetz.
Es erlaubt,
jedwede Verbindung von Gefangenen untereinander und mit der Außenwelt zu unterbrechen.
Uns erreichen vielerlei Ratschläge, die über solche Maßnahmen weit hinausgehen wollen.
Der CSU-Parteichef Franz Josef Strauß soll gar die Todesstrafe für Terroristen ins Spiel gebracht haben. Kanzler Schmidt kommentiert das so.
Androhen kann man nur, was man auch tatsächlich ausführen will und was man tatsächlich ausführen darf.
18. Oktober 1977. Die Lufthansa-Maschine wird in Mogadischu von der GSG 9 gestürmt. Drei Terroristen erschossen, die Geiseln befreit.
Die Nachricht von der Befreiung der Geiseln ist wahrscheinlich noch in der Nacht auch in das Gefängnis Stuttgart-Stammheim gelangt.
Trotz Kontaktsperregesetz.
Ob und wie die inhaftierten Bader-Meinhof-Terroristen davon erfahren haben, ist noch unklar.
Gudrun Enslin wird tot am Fensterrahmen ihrer Zelle hängend gefunden. Andreas Bader und Jan-Karl Raspe haben sich erschossen.
Wie die Waffen in den Besitz der Gefangenen gekommen sind, ist zur Stunde nicht bekannt.
Der entführte Hans-Martin Schleyer wird ermordet. Ein blutiger Herbst geht zu Ende. Es folgt der Winter, in dem abermals darüber nachgedacht wird, wie dem Terrorismus rechtlich zu begegnen sei.
Insbesondere die Waffen, mit denen die Hauptangeklagten sich umgebracht hatten, mussten irgendwie in die Zellen gekommen sein und es standen Anwälte im Verdacht, diese geschmuggelt zu haben. Ein Verdacht, der sich übrigens später bestätigen sollte.
Am 13. April 1978, heute vor 40 Jahren, passiert das letzte Antiterrorgesetz, das Parlament, das direkt auf die RAF-Bekämpfung zugeschnitten ist.
Bei Verteidigerbesuchen sollte es eine Trennscheibe geben.
Auch die Befugnisse der Polizei während der Fahndung werden noch einmal erhöht. In nur wenigen Jahren hatte somit der Gesetzgeber eine ganze Kaskade von Gesetzen auf den Weg gebracht.
Er hat insgesamt 6 Gesetze verabschiedet, die etwa 25 Eingriffe in die Rechte von Bürgern, Anwälten und so weiter beinhalteten.
Da stellt sich die Frage, hat all das etwas gebracht? Der Verfassungsrechtler Christoph Gusi sagt, jein.
In der konkreten Situation muss man nun sagen, dass diese Gesetze tatsächlich zum Ausschluss einzelner Verteidiger geführt haben, welche hier ihre Rechte missbraucht hatten. Ursächlich dafür, dass der Terrorismus allmählich sein Ende fand, waren allerdings andere Umstände, die außerhalb dieses Gesetzes lagen.
Die Frage, ob Gesetze Terror verhindern können, ist bis heute umstritten.
Es brennt an der Südspitze Manhattans. Flammen lodern aus beiden Türmen des Welthandelszentrums.
September 2001. In Deutschland ist zu dieser Zeit Otto Schily Innenminister, also der Mann, der einst RAF-Häftlinge verteidigte.
Wir werden gegen die Terroristen mit äußerster Konsequenz und der gebotenen Härte vorgehen.
2002 tritt das
Terrorismusbekämpfungsgesetz
in Kraft.
Hier fand eine Aufrüstung des polizeilichen Informationsapparats statt, die in den 70er und 80er Jahren so noch gar nicht denkbar war.
Vor allem das Sammeln von Daten mit dem Ziel, Terroranschläge im Vorfeld zu verhindern, wird forciert. Nach dem 11. September 2001 werden gesucht.
Junge Männer, islamischer Glaube, technisches Studienfach, betont unauffällige Lebensführung.
Eine Beschreibung, die auf die Täter von 9/11 zutrifft, aber auch auf ganz viele unschuldige Menschen. Ohne Verdachtsmoment geraten sie ins Visier der Fahnder.
Das ist kein Versagen dieses Systems, das ist das System selbst.
Deshalb ist das Anlegen großer Datenpools zu Ermittlungszwecken umstritten.
Von daher ist es so, dass an dieser Stelle gesagt werden muss, während den Anfängen.
Seinen Anfang nahm dieses System freilich bereits in RAF-Zeiten. Als
Rasterfahndung.
Rasterfahndung bedeutet, dass aus einer Vielzahl von legalen Daten bestimmte Informationen herausgefiltert und zusammengeführt werden, welche einen bestimmten Verdacht begründen können.
Als die Polizei nach dem Versteck des entführten Hans-Martin Schleyer sucht, erarbeiten die Fahnder folgenden Kriterienkatalog.
Wahrscheinlich eine Wohnung in einem Hochhaus. Wahrscheinlich mit Tiefgarage. Wahrscheinlich in der Nähe einer Autobahn.
Da Terroristen anonym bleiben wollen, gehen die Fahnder davon aus,
dass wahrscheinlich Miete und Stromkosten nicht überwiesen, sondern bar bezahlt werden.
Schon damals werden Computer zur Datenauswertung genutzt. Wirklich fündig aber wird ein Polizist, der eine verdächtige Wohnung bei Köln meldet. Tatsächlich hält genau dort die RAF Schleyer gefangen. Doch der Hinweis wird verschlammt.
Wenn man meinem Hinweis nachgegangen wäre, der Herr Schleyer wäre vermutlich am Leben geblieben.
Geschlammt wird bis heute. 14 Jahre lang konnte eine Gruppe Rechtsradikaler unerkannt in Deutschland morden, rauben und Bomben legen.
Nationalsozialistischer Untergrund.
Kurz
NSU.
Nannte sich die Terrorgruppe. Polizei und Sicherheitsbehörden haben bei ihrer Verfolgung kläglich versagt.
Bisweilen weiß noch nicht mal die eine Wache so genau, was die andere tut.
Im Nachhinein wird gar versucht, dieses Versagen zu vertuschen.
Auch nach dem Auffliegen der Terrorgruppen landeten beim Verfassungsschutz relevante Akten im Reißwolf.
Der Chef des Verfassungsschutzes erklärt,
es fehlte Handlungssicherheit bei den Mitarbeitern, es fehlte ein Kontrollmechanismus.
Gleichzeitig werden immer mehr Befugnisse, mehr Überwachung, mehr Kontrolle gefordert. Nein, sagt Verfassungsrechtler Christoph Gusi.
Wir brauchen kein neues Antiterrorgesetz. Die notwendigen Befugnisse des Staates sind da. Sie müssen allerdings auch von den Sicherheitsbehörden angemessen umgesetzt und ausgeführt werden.
Allein daran mangelt es bis heute.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an die Verabschiedung des Antiterrorgesetzes am 13. April 1978.